SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
Manchmal braucht Politik etwas länger. Die EU-Staaten haben sich im dritten Anlauf auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Unternehmen in der EU sollen damit künftig gegen mögliche Verstöße gegen Menschenrechte oder umweltschädigendes Verhalten in ihren Lieferketten vorgehen. Davon betroffen sind große Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern und mindestens 450 Millionen Euro Umsatz. Deutschland hat sich heute enthalten, weil die FDP gegen das Gesetz ist. Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer fasst die Sachlage zusammen.
Eigentlich hatten sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten schon Mitte Dezember auf den Entwurf zur Lieferkettenrichtlinie verständigt. Aber wie beim Aus für den Verbrennungsmotor versuchte die FDP, ein fertig ausgehandeltes Gesetz auf den letzten Metern aufzuhalten. Jetzt haben die EU-Staaten es doch mehrheitlich abgesegnet. Aber damit wurden allein in dieser Woche drei EU-Vorhaben am wirtschaftsstärksten Mitgliedsland vorbei beschlossen. Deutschland hat sich auch bei den Abstimmungen über Gesetze zur Plattformarbeit und zum Verkauf von Produkten aus Zwangsarbeit enthalten. Obwohl die FDP darauf gedrängt hat, dem Lieferkettengesetz nicht zuzustimmen, nimmt sie jetzt für sich in Anspruch, es verbessert zu haben. Die Europaabgeordnete Svenja Hahn betont,
so soll zum Beispiel der Bausektor nicht mehr als Hochrisiko gelten. Es sollen höhere Grenzschwellen greifen, ab denen Unternehmen darunter fallen werden und auch längere Umsetzungsfristen gelten. Unterm Strich bleibt das Lieferkettengesetz praxisfern.
Das Gesetz verpflichtet die Firmen auch bei ihren Zulieferern darauf zu achten, dass Menschenrechte eingehalten werden und das Klima geschützt wird. So müssen Unternehmen dokumentieren, dass von ihnen eingeführte Produkte aus Drittstaaten dort nicht zu Kinderarbeit oder Umweltschäden führen. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Brot für die Welt spricht von einem großen Schritt für die Menschenrechte. Der Bundesverband der deutschen Industrie sieht dagegen einen Rückschlag für Europas Wettbewerbsfähigkeit. Mit deutscher Zustimmung haben die EU-Staaten außerdem die neue Verpackungsordnung auf den Weg gebracht. Sie soll helfen, die Müllmengen in Europa zu verringern. Dafür kommen mehr Mehrwegverpackungen zum Einsatz oder solche, die recycelt werden können. Viele Einwegverpackungen werden ab 2030 verboten, zum Beispiel Plastikverpackungen von Obst und Gemüse in Supermärkten, Mini-Packungen von Ketchup und Mayonnaise in Restaurants oder Shampoo-Fläschchen in Hotels.
Die EU-Staaten haben sich also im dritten Anlauf auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Während Arbeitsminister Hubertus Heil von einem Erfolg sprach, sagte Finanzminister Christian Lindner, dessen Partei Deutschlands Zustimmung ja blockiert hat, die neue Regelung führe zu praxisferner Bürokratie. Und auch deutsche Wirtschaftsvertreter sind skeptisch. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie hat die Wirtschaft die Einigung aufgenommen?
Mit viel Kritik, kann man sagen. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, spricht von uneinlösbaren Pflichten und einem Sieg für die Bürokratie. Sein Amtskollege beim Außenhandelsverband, Dirk Jandura, sieht das ähnlich. Er bemängelt vor allem, dass die Berichtspflichten auch an kleine und mittelständische Unternehmen weitergegeben würden. Dieses Problem sieht auch das Institut der deutschen Wirtschaft IW. Firmen mit bis zu 49 Mitarbeitenden seien zwar theoretisch nicht vom Gesetz betroffen, aber eben doch, wenn sie ein größeres Unternehmen belieferten. Dazu passend spricht die Präsidentin der Familienunternehmer Marie-Christine Ostermann von einem rabenschwarzen Tag für den Mittelstand. Die Textilindustrie bemängelt praxisferne Vorschriften und unklare Haftungsregeln außerhalb des eigenen Einflussbereichs. Und vom Verband der chemischen Industrie heißt es, unter dem Strich bleibe die Richtlinie ungeeignet, um Menschenrechte besser zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sicherzustellen. Der VCI appelliert an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, nicht zuzustimmen. Die scharfe Kritik erklärt sich so. In Deutschland gibt es schon ein nationales Lieferkettengesetz. Das geht vielen Wirtschaftsverbänden aber zu weit und müsste ihrer Meinung nach entschärft werden. Die geplante EU-Richtlinie ist aber noch strenger.
Die deutsche Wirtschaft kritisiert die Einigung auf ein EU-Lieferkettengesetz. Infos von Jutta Kaiser. Wer hart arbeitet, der sollte sich auch mal was gönnen können fürs Geld. Doch Konzerttickets sind mittlerweile so teuer geworden, dass es richtig wehtut im Geldbeutel. Für Tickets der britischen Sängerin Adele in München zum Beispiel werden mindestens 500 Euro fällig. Die Fantastischen Vier verlangen fürs billigste Ticket auch schon mehr als 250 Euro. In den USA sind hohe Preise für Konzerttickets ebenfalls gang und gäbe. Trotzdem sind die Hallen voll.
Der Durchschnittspreis für Konzerttickets soll in den USA im vergangenen Jahr bei rund 120 Dollar gelegen haben, etwa 110 Euro. Das gibt zumindest Pollstar an, ein Fachmagazin für die Konzert- und Live-Musikbranche. Richtig teuer wird es aber im sogenannten Resale, wenn es also um Tickets geht, die wiederverkauft werden. Die haben laut der amerikanischen Ticketplattform SeatGeek im letzten Jahr durchschnittlich rund 250 Dollar gekostet. Für ausverkaufte Acts wie Taylor Swift aber auch gern mal weit über 1000 Dollar. Wer in den USA Konzerttickets kauft, landet meistens bei Live Nation Entertainment, dem Unternehmen, das auch den Anbieter Ticketmaster besitzt und darüber den amerikanischen Markt dominiert. Das hat längst die Politik auf den Plan gerufen. Das US-Justizministerium hat zum Beispiel eine kartellrechtliche Untersuchung des Unternehmens begonnen. Live Nation weist die Kritik in einem Statement zurück und sagt, die Preise für Konzerttickets würden von den Künstlerinnen und Künstlern selbst festgelegt. Zusätzliche Gebühren seien notwendig, damit zum Beispiel die Veranstaltungsorte ihre Kosten decken könnten. Isabel Karas, Washington.
Die duale Berufsausbildung in Deutschland hat einen hervorragenden Ruf weltweit. Nur in Deutschland scheinen das viele junge Menschen nicht so zu sehen. Die Zahl der Auszubildenden erreichte im abgelaufenen Ausbildungsjahr einen historischen Tiefstand. Die Agentur für Arbeit in Freiburg will wieder mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung begeistern, gerade auch für Berufe, die nicht gerade jeder kennt. Deshalb hat sie diese Woche wieder eine Nacht der unbekannten Berufe veranstaltet. SWR-Reporterin Paula Kersten hat sich einen dieser unbekannten Berufe ein bisschen genauer erklären lassen.
Ich gebe Ihnen gerade mal die Schutzbrille und dann gehen wir jetzt rüber in die Halle. Hier ist die Papiermaschine.
Papiertechnologe Jürgen Fehrenbach öffnet die Tür zu einer riesigen Industriehalle in Titisee-Neustadt. Darin steht die Papiermaschine, haushoch und mehr als 100 Meter lang.
Boah, ganz schön warm hier. Ist ein bisschen feucht auch.
Ja, die Papiermacherei hat viel mit Wasser zu tun. Hier ist immer Wasser und Wärme.
Tropische Verhältnisse.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hier muss man gewöhnt sein.
Vorne wird die Maschine mit einem Wasserfasergemisch gefüttert. 100 Meter weiter hinten werden breite Papierbahnen aufgerollt. Eine Rolle wiegt bis zu 7 Tonnen. Dieses Papier wird in der Möbelherstellung verwendet.
Sie müssen sich vorstellen, ein Laminatboden oder eine Küchenfront. Diese Maserung, die Sie dort sehen, das ist ja nicht direkt auf Holz gedruckt, sondern wird erst auf Papier gedruckt und dann auf die Spanplatte.
Und Sie sagten vorhin, dass das so ein besonderer Beruf ist. Was macht ihn denn besonders?
Es ist zum einen halt auch der Umgang mit dem natürlichen Faserstoff. Wir verarbeiten hier wirklich ein Material, was lebt, sage ich immer. Papier lebt. Das macht den Beruf schon besonders.
Weil aber kaum jemand den Beruf des Papiertechnologen kennt, freut sich Jürgen Fehrenbach, ihn bei der Nacht der unbekannten Berufe in Freiburg vorstellen zu können. Im Foyer der Agentur für Arbeit sind vor allem junge Menschen unterwegs, die hier um die 20 weniger bekannte Berufe kennenlernen können.
Prüftechnologie für Keramik, was macht man da genau?
Man arbeitet im Labor, man tut Roh- und Werkstoffe auf die Eigenschaften prüfen.
Wir stellen den Feinoptiker vor.
Orthopädie-Technik-Mechanikerin.
Der Kunststofftechnologe ist nicht weit verbreitet, ja.
In Zeiten des Fachkräftemangels hätten es solche unbekannten Berufe besonders schwer, sagt Hans-Peter Fackler, Pressesprecher der Freiburger Agentur für Arbeit.
Es ist einfacher, heute eine Stelle zu finden, wenn man eine konkrete sucht. Es ist aber schwieriger, sich heute für eine bestimmte Stelle zu entscheiden, weil die Vielfalt an Berufen ist deutlich gewachsen.
Jobsuchende müssen erst mal wissen, dass es einen Beruf gibt, um sich überhaupt dafür entscheiden zu können. Zumindest ein paar Berufe konnte die Nacht der unbekannten Berufe bekannter machen, erzählt Rainer Schäuble vom Orga-Team der Agentur für Arbeit.
Es kommt gut an und ich habe jetzt gerade mal eine Runde gemacht. Also man hat gute Gespräche geführt schon und ist sehr zufrieden mit der Veranstaltung.
Die Agentur für Arbeit in Freiburg hat zum wiederholten Mal eine Nacht der langen Berufe veranstaltet, um wieder mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung zu begeistern. Solide Ausbildungen kann man auch beim Autobauer Mercedes aus Stuttgart machen. Sogar ziemlich gut vergütet, doch niemand verdient dort so viel wie, na klar, der Chef. Ola Källenius hat im vergangenen Jahr mehr als 12,5 Millionen Euro bekommen und damit so viel wie, nach bisheriger Kenntnis jedenfalls, kein anderer Boss eines DAX-Konzerns.
Damit übertrumpft Källenius etwa den Volkswagen-Chef Oliver Blume. Der bekam in seiner Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender der beiden DAX-Konzerne Volkswagen und Porsche rund 9,7 Millionen Euro. Der Gehaltssprung bei Mercedes-Chef betrug im Vergleich zum Jahr davor 80%. Das liegt an mehreren Faktoren. Unter anderem wurde die Grundvergütung für Manager im vergangenen Jahr angehoben, nachdem Führungsgehälter seit 2018 im Konzern nicht erhöht worden waren. Außerdem sind variable Boni gestiegen, weil ein entsprechendes Programm, das seit 2019 lief, ausgezahlt wurde. Ob Källenius der DAX-Topverdiener des vergangenen Jahres bleibt, steht noch nicht fest. Von einigen DAX-Konzernen liegen noch keine Geschäftsberichte vor. Michael Wegmer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Und damit sind wir schon beim richtigen Thema und schauen an die Börse.
Zuletzt hat die Hoffnung auf sinkende Zinsen den DAX immer weiter nach oben getrieben. In dieser Woche ist er erstmals über 18.000 Punkte gestiegen. Auch heute fast ein neues Rekordhoch. Doch es gibt nach wie vor viele Unsicherheitsfaktoren, die immer wieder Investoren veranlassen, Aktien zu verkaufen. Wie schwer es für Unternehmen ist, mit den sich rasant verändernden äußeren Rahmenbedingungen klarzukommen, das zeigt beispielsweise ein Blick auf die Insolvenzstatistik. Immer mehr Unternehmen berichten von Zahlungsschwierigkeiten ihrer Kunden. Nach dem Auslaufen von Corona-Sonderregelungen ist die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland gestiegen. Der Immobilienkonzern Vonovia rutscht tief in die roten Zahlen. Immobilien haben zuletzt deutlich an Wert verloren. Vonovia-Aktien gehören zu den Verlierern im DAX. Der DAX steht zu Handelsschluss nahezu unverändert bei 17.936 Punkten. Claudia Behrle, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.